Stefanie Höcker hat 6 Jahre als Modedesignerin in der Sportswear- und Modeindustrie gearbeitet. Gemeinsam mit ihrem Partner baut sie heute Flachs am Hof seiner Eltern in Tirol an und macht Workshops zu den Arbeitsschritten vom Anbau zum Spinnen von Flachs. Außerdem ist sie wissenschaftliche Mitarbeiterin am Grown Lab an der Uni Innsbruck und bringt mit Intuism ihre eigene Naturfaserkollektion aus Leinen und Schafwolle heraus. 2024 wurde sie mit dem österreichischen Vivienne-Preis für nachhaltige Mode ausgezeichnet. Im selben Jahr hat sie die Outwool-Wollweste entworfen. In dieser Podcast-Folge unterhalten wir uns über Steffis Werdegang, über praktische Bildung als ein Weg zum nachhaltigen Modekonsum und über die Herausforderungen bei der Entwicklung der Outwool-Weste. Nachhaltige Materialien, großartige Handwerkerinnen, inspirierende Veranstaltungen. Ich stelle für dich einen bunten Strauß textiler Themen zusammen im Textilportal Podcast von und mit Gabriele Brandhuber. Liebe Stefanie, herzlich willkommen. Es ist ja wirklich einmal Zeit geworden, dass wir zwei endlich miteinander eine Podcast-Folge aufnehmen.
Vielen Dank. Ich freue mich.
Ich freue mich auch. Wir zwei kennen uns ja ursprünglich von Fiberchat, da sind wir uns über den Weg gelaufen das erste Mal und haben jetzt inzwischen auch schon, wie viel sind es jetzt, fast 2 Jahre miteinander gearbeitet an und in dem Outwool-Projekt.
Ja, ja, das stimmt.
Das ist im Januar oder Februar werden es 2 Jahre, ne? Das ist schon krass. Genau, und heute freue ich mich sehr, dass du endlich mal bei mir zu Gast bist und lass uns doch gleich einmal starten. Du bist Modedesignerin und du hast früher bei einem großen Sportartikelhersteller gearbeitet. Da bist du ausgestiegen, um auf einem Bergbauernhof im Patsch in Tirol Flachs anzubauen. Das ist jetzt mal eine ziemliche Veränderung, würde ich mal sagen, von der internationalen Modeindustrie in ein Bergbauerndorf und da lokal mit Fasern zu arbeiten. Warum hast du dich denn von der herkömmlichen Modebranche abgewendet und wie ist es dazu gekommen, dass du jetzt da in Tirol bist?
Ja, das ist eine gute Frage. Das ist auch immer das, was die meisten so faszinierend finden. Und ich frage mich das selber manchmal, wo ich hier gelandet bin und was jetzt für eine Situation ist. Aber ja, also ich habe ja 5 Jahre bei Adidas gearbeitet und hatte eigentlich auch eine ziemlich coole Position in einer ziemlich gut angesehenen Abteilung auch und war mit vielen internationalen Modelabels auch in Kontakt, weil wir viel mit Kollaborationen gemacht haben und habe da ganz viel von den Leuten gelernt auch und vor allem von Leuten, die eben nicht in dieser Massenindustrie arbeiten, sondern eher in der sogenannten Hype-Industrie und auch teilweise Prominente, so wie Pharrell Williams dabei gehabt. Und ja, es war eine tolle Zeit. Aber trotz dessen kam ich nicht umher, die Prozesse zu kritisieren oder kritisch zu beäugen. Und mir darüber Gedanken zu machen, was da eigentlich passiert mit der ganzen Sample-Entwicklung, mit dem Stoffverbrauch, mit Ressourcen, die da aufgewendet werden für riesige Kollektionen und was man eigentlich im Endeffekt damit auch auch anrichtet natürlich. Und hinzu kam auch noch, dass ich mir immer wieder über diese Problematik von Plastik Gedanken gemacht habe. Mhm. Ich habe ja früher schon mal ein Praktikum in Paris bei Isabelle Marant gemacht. Da gab es viel mehr Naturfasern und ganz viel Kunsthandwerk. Und das war für mich als Designer total inspirierend, da in das Atelier zu kommen. Und wenn man dann bei einer Sportmarke arbeitet, dann ist das Büro relativ uninspirierend erstmal. Also das muss ich ganz ehrlich sagen. Da ist halt eben auch einfach ganz viel Plastik und viel Funktionskleidung. Und das ist an sich das Thema Funktion ist natürlich auch total interessant und super. Aber ja, mich hat es immer so ein bisschen mehr Richtung Naturfasern gezogen. Und somit habe ich mich davon dann verabschiedet und dann danach meine Erfahrung in einem in einer ganz kleinen Firma in Tirol eben gemacht für ein Jahr lang und habe da eine Sportswear-Abteilung mit aufgebaut. Habe da auch 8 Leute mit eingestellt, die dann wirklich auch diese Prozesse von dem Design dann behandelt haben. Also eine Entwicklungsperson, Development nennt man das, im Modebereich, sich da nur damit beschäftigt hat, da mit den Suppliern zu telefonieren und so. Und sowas gab es da vorher alles nicht. Die haben das einfach gesourced und haben da die fertigen Produkte bekommen und ihren Stempel da drauf gemacht. Und ja, ich wollte da auch ganz gerne in Richtung Nachhaltigkeit mehr arbeiten. Und es hat sich dann aber nach einem Jahr aufgelöst und ich habe mich dann entschieden, mal so ganz neu anzufangen. Genau, und habe dann tatsächlich mich auch in ganz Tirol umgehört und bin ganz viel rumgefahren, habe ganz viel Kunsthandwerker besucht. Habe dann auch bei einem Weber angefangen zu weben. Einfach so ein bisschen wie so Therapieweben angefangen und einfach ausprobiert und geschaut, was hat der für Materialien. Ich habe eigentlich auch jeden Kunsthandwerker immer gefragt, woher hast du deine Materialien? Woher beziehst du die? Weißt du eigentlich, was du da genau benutzt und so? Und habe da echt die verschiedensten Antworten bekommen und gab viele, die haben sich da schon Gedanken drum gemacht, fanden es aber schwer, das zu beziehen, also wirklich regionale Fasern oder auch biologische Fasern. Genau, und dann habe ich von diesem Weber eben erfahren, dass der alten Flachs verwoben hat, den er von Bauernhöfen aus seinem Tal zugeschoben bekommen hat. Und der hat wunderschöne, wunderschöne Stoffe damit gewebt. Und ich habe dann gedacht, hey, cool, das wurde ja hier angebaut und es gibt total viel Schafwolle hier. Und so richtig feine Textilstoffe werden damit aber eben nicht produziert und Flachs wird eigentlich auch nicht mehr wirklich angebaut hier. Und habe mich dann in diese ganze Materie eingelesen und ganz viel recherchiert und habe dann meinen Partner eben gefragt, ob es nicht möglich wäre, dass wir einfach mal testweise so einen Streifen vom Feld anbauen. Und eben bewusst nicht nur 1 oder 2 oder 10 Quadratmeter, sondern halt wirklich bewusst gesagt, hey, lass uns mal wirklich einen ganzen Streifen anbauen und lass uns den auch maschinell aussehen. Und ich möchte gerne mal wissen, wie du da als Landwirt so mit umgehen würdest. Genau. Und dann hat sich das alles irgendwie so entwickelt. Das war dann, ja, dann haben da Leute Wind von gekriegt und waren ganz interessiert. Und dann war ich eh schon so ein bisschen in dieser ganzen Community mit Fibershed eben auch und habe ganz viel Interesse gespürt und habe dann gedacht, ja, okay, ich mach das irgendwie größer und versuche das irgendwie so ein bisschen aus diesem verstaubten Museumsklischee rauszuholen. So von der Oma, die am Spinnrad sitzt und Flachs spinnt und man sagt ja auch oft so, oh, das war ja alles so hart früher und so, aber eigentlich fand ich dann den Aspekt da ganz toll daran, dass eben den Spaß dabei so ein bisschen den Leuten mitzuteilen und ja, habe gemerkt, dass auch so Community-Ernte total gut angekommen ist und die Leute waren begeistert und wollten am liebsten so in den nächsten Tagen dann wiederkommen und selber weiter ernten und wir haben ein Brechfest auch veranstaltet und ja, ich war einfach, habe einfach gedacht, hey, das ist echt ein Bildungspotenzial oder da besteht einfach auch eine absolute Nachfrage nach woher, was ist das eigentlich, so eine Naturfaser und woher kommt die? Genau. Und somit wollte ich dann Bildung mit Modedesign verbinden, weil das für mich einer der wichtigen Wege zur nachhaltigen Mode oder zum nachhaltigen Modekonsum irgendwie darstellt.
Ja, voll cool. Boah, da waren jetzt so viele Sachen da schon drinnen, wo ich gern nachfragen würde oder wo es wieder Anknüpfungspunkte gibt für weitere Sachen. Ich denke, zuerst sollte ich nochmal erklären für alle, die Fibershed-Folge noch nicht gehört haben, worum es bei Fibershed geht. Fibershed ist eine weltweite Bewegung eigentlich, die sich dafür einsetzt, dass wir Textilien wieder regional produzieren. Also ich glaube im Umkreis von 100 Meilen, ja, dass man Landwirte und Landwirtinnen und Designerinnen, Handwerker alle zusammenholt. Ursprünglich ist die Idee entstanden in Kalifornien vor 10, 12 Jahren oder so. Und da haben sie eine regionale Jeans produziert. Eben, da wächst halt Baumwolle und da haben sie auch Indigo gehabt und alle zusammengebracht, um eine regionale Jeans zu entwerfen. Und inzwischen ist diese Bewegung, hat sich weltweit verbreitet. Und wir zwei, eben die Steffi und ich, waren bei oder sind bei Fibershed für Deutschland, Österreich, Schweiz engagiert und oder ja, engagiert jetzt zumindest Mitglieder und beteiligt daran, an dem, wo halt auch jetzt weniger Landwirte, aber zumindest ganz viele Designerinnen und Textilinteressierte zusammenkommen. Und da geht es eben darum, eine regionale Textilproduktion wieder anzuleiern, die ja im Grunde verloren gegangen ist. Mhm. Das wollte ich zu Fibershed noch sagen. Dann Funktionskleidung. Ja, mein heißes, wie soll ich sagen, mein Hassthema stimmt so nicht, aber dazu möchte ich nur kurz erzählen, ich war, dass ich vor zwei Wochen war ich auf den Performance Days in München. Das ist eine B2B-Messe, also eine Messe, wo sich Einkäufer und Einkäuferinnen von Modelabels umschauen nach den neuesten Entwicklungen am Stoffmarkt und da die quasi die Materialien für die nächsten Kollektionen einkaufen. Und es gab da einen Wolle-Bereich, ja, der groß angekündigt wurde, und deswegen bin ich hingefahren, weil mich das interessiert hat, wie Wolle als tolle Faser da jetzt eingesetzt werden soll oder wie das promotet wird, ja. Und im Endeffekt war ich ziemlich frustriert, weil ich einfach, ich sage jetzt mal 90% der Stoffe dort, die ich gesehen habe, waren entweder eben Plastik, also erdölbasiert, oder Plastik gemischt. Sogar in der Wollezone gab es kaum 100% Wollefasern, sondern war ein Großteil entweder mit Polyester oder Polyamid oder Tencel-Polyamid, irgendeine Mischung. Und ich habe auch schon vor einiger Zeit einmal eine Podcast-Folge aufgenommen, wo ich ein bisschen über Funktionskleidung schimpfe und dass das so viel Plastik beinhaltet oder dass da so viel Plastik zum Einsatz kommt. Das ist einfach ein Thema, das ein ganz heikles ist. Und gerade Leute, die eigentlich gerne in der Natur sind und eigentlich gerne draußen unterwegs sind, jetzt für den Sport oder auch fürs Wandern, haben wir ja auch im letzten Jahr und gerade mit Outwool welche kennengelernt, die gesagt haben, ich bin so gern draußen, aber warum soll ich die ganze Zeit dieses Plastik anziehen? Ja, ich muss doch Alternativen geben. Ja, das ist auch ein bisschen, wo es dann mit unserer Outwool-Weste hingegangen ist, ne? In die Richtung.
Ja, total.
Ja.
Ja, also gerade eben in der Sportmode oder auch in den Firmen ist mir das ganz oft so begegnet, das Thema. Man hat da natürlich schon auch reingeschaut in Naturfasern und die dann aber immer gemischt auch mit Polyesterfasern und war sich natürlich damals auch schon, also wirklich vor 10 Jahren war das ja schon, dass man sich bewusst darüber war, dass die Funktion von Naturfasern eigentlich total super ist und dass man von Merino-Wolle zum Beispiel nicht so, auch nicht so stinkt, ne, nach dem Sport. Mhm. Das ist ein total großes Thema, auch in diesen großen Firmen, glaube ich. Nur was ich in der Uni auch im Grown Lab da bearbeite, ist, das Grown Lab so sehr beschäftigt, ist, dass die Kontinuität von der Naturfaser nicht so industriell herstellbar ist wie die von Polyester. Du kannst halt Naturfaser nicht durch eine Drüse schießen und auf Millionen Meter Länge auf immer die gleich bleibende Qualität behalten. Und wir sind halt heutzutage in der Industrie gewohnt, immer den gleichen Qualitätsstandard zu bekommen. So, das ist, glaube ich, auch eine Problematik, warum das nicht noch mehr eingesetzt wird.
Ja, und ich denke halt, also ich bin da halt einfach vor diesem Meer an Plastik gestanden, wie schon so oft, wenn ich in irgendwelche Sportabteilungen in Modehäusern gehe und dachte, wenn schon die Stoffehersteller uns nicht 100% reine Fasern schenken. Weißt du, was ich meine? Also jetzt vom Thema Recycling her gedacht, ja. Es gibt ja diese Problematik, also 100% Polyester lässt sich eigentlich total hervorragend recyceln. Ja, das kann man wieder einschmelzen und zu neuem Polyester machen. 100% Baumwolle oder Wolle wird sich eigentlich auch super recyceln lassen. Sobald ich eine Mischfaser habe, sobald da was reingemischt ist, wird es total schwierig und kann man es eigentlich nur mehr verbrennen oder auf irgendwelchen organchemischen Wegen wieder auseinanderdividieren. Und also ich habe den Verdacht, dass halt Mischfasern so viel verwendet werden, zum Beispiel eben Wollepolyester oder Baumwollpolyester, weil halt Polyester viel, viel billiger ist in der Herstellung. Ja, und das ist ein bisschen wie Weinpanschen, sage ich mal. Ja, wir haben ein total hochwertiges, eine total hochwertige Faser, die eigentlich so grenzgenial ist wie Wolle, die in der Natur vorkommt und dass man eigentlich gar nicht besser engineeren kann als ja, Engineer. Aber wir hauen jetzt ein billiges Produkt dazu, weil das ganze Produkt halt dann billiger wird und nicht unbedingt, weil das weder die Funktionalität erhöht, noch die Recyclingfähigkeit erhöht, noch irgendwas, ja. Und ich stand halt dann da auf dieser Messe und dachte, hey Leute, wenn die Einkäufer schon nur oder hauptsächlich solche Materialien einkaufen, wie soll dann das Endprodukt irgendwie wieder recyclingfähig werden oder wieder in Kreisläufe zurückgeführt werden, ja. Und das hat mich vor allem deswegen aufgeregt, weil dann in so Podiumsdiskussionen es geheißen hat, ja, die Konsumenten müssen sich ja entscheiden für die hochwertigen Produkte. Und ich denke, hey Leute, wir kriegen ja gar keine hochwertigen Produkte vorgesetzt. Wie soll ich denn mich entscheiden dafür, wenn ich gar nicht weiß, wo?
Ja, genau. Also ich bin auch echt total dagegen, das auf den Konsumenten abzuwälzen. Das ist echt schlimm. Und eben, da ging es damals auch schon immer um Recycling. Und ich dachte immer schon, nee, hä, ja, aber die Frage ist doch nicht, muss ich ein Produkt recyceln können oder sondern ist ein Produkt auch langlebig? Und ist es auch im Zweifelsfall kompostierbar? Also das sollte man sich eher fragen und nicht, kann ich den Schuh, weil ich ihn jetzt aus Plastik machen muss, wieder einschmelzen, was ja eh nicht geht, weil es gibt da ja tausend verschiedene Polyesterarten in einem Schuh zum Beispiel. Also deswegen ist, also das ist eigentlich nur eine Lösung von einem Problem, das wir uns ja selber machen. Dadurch, dass wir überhaupt so viel Polyester benutzen. So.
Ja, oder? Okay, Thema Schuhe ist noch ein anderes. Da werde ich
Ja,
auch,
oh Gott. Ja.
da nehme ich mir vor, im Dezember ein ganzes Monat mit dem Adventskalender. Apropos Eigenwerbung, ja, im Dezember. Dieses Jahr gibt es wieder einen Textilportal-Adventskalender im Dezember, wo ich 24 Türchen zu mehr Nachhaltigkeit im Schuh- und Leder- oder Kunstlederkonsum rausbringe. Aber das ist eine andere Geschichte, da werde ich auch zum Schluss nochmal Werbung machen. was wir jetzt gesprochen haben, nämlich, das ist jetzt eigentlich schon die perfekte Überleitung zu der Outwool-Weste. Ja, weil wir bei diesem Produkt uns ja genau diese Fragen auch gestellt haben. Ja, wie können wir etwas herstellen, das einerseits regional ist, nachhaltig produziert im Sinne von relativ kurze Wege zurückgelegt hat und außerdem ein Produkt, das im Endeffekt das wirklich kompostierbar ist. Das heißt, diese Jacke, die wir da entworfen haben, die ist, wie kann man am Schluss zerschnippeln und in den Blumentopf stecken, weil kein Plastik drinnen ist. Das haben wir geschafft. Ich habe ja erst im Zuge der Entwicklung dieser Wollweste gecheckt, was da alles hinter so einer Entwicklung steckt. Und viele Bestandteile haben sich ja im Prozess erst ergeben. Erzähl uns bitte, wie das für dich war, die Entwicklung dieser Wollweste.
Ja, also erstmal ein ganz krasser Sprung ins kalte Wasser auch, weil ja, ihr wart ja, also außer Gerd wart ihr ja alle nicht aus der Modebranche. So.
Stimmt.
Und mir war eigentlich von Anfang an schon klar, dass da ganz viel auch Bildungsarbeit in der Hinsicht dann gefragt ist. Und ich kannte das ja auch aus der Firma vorher hier in Tirol, dass da gerade wenn man nicht aus der Branche kommt, dass man einfach nicht weiß, wie lange eigentlich Prozesse dauern und was eigentlich grundsätzlich mal in so einem Designprozess steckt. Und der Designprozess ist ja nicht nur das Design, ich zeichne jetzt mal ein schönes Kleidungsstück dahin und das kommt von Zauberhand irgendwie 30 Tage später von einer Näherei dahergeflogen, sondern es ist ja ganz viel eben Entwicklungsarbeit, ganz viel technische Arbeit dahinter und am Schluss eben dann auch ganz viel Marketingarbeit dahinter und ganz viel Theorie dahinter. Genau, und deswegen, ja, und was auch noch, also wirklich der Oberknaller war eigentlich für mich als Designer, war, dass der Stoff, also der Stoff ja noch gar nicht fertig war, als ich das designt habe. So.
Ja,
Und dass ich da quasi nur durch mein textiles Wissen und durch Austausch auch mit den Herstellern ungefähr erahnen musste, was da auf mich zukommt. Und genau.
vielleicht sollte ich noch mal kurz, also es gibt schon ein paar Folgen, ein paar Podcast-Folgen über diese Outwool-Weste mit verschiedenen Herstellern, noch mal kurz rekapitulieren. Wir haben im März 2024 begonnen mit 1000 Kilo Rohwolle vom Tiroler Bergschaf. Und es war klar, es soll eine ärmellose Weste werden. Aber wir haben nicht gewusst, wie viel bleibt von diesen 1000 Kilo Rohwolle über nach dem Waschen, nach dem Spinnen, wie dick werden wir das verstricken. Also es war irgendwie klar, es soll ein Walkstoff werden, das heißt gestrickt, gefilzt. Ja, aber es war nicht klar, wie viel Stoff werden wir haben, wie dick wird dieser Stoff, wie wird der sich verhalten, wie wird der fallen, weil einfach in den letzten, ich sag mal, 50 Jahren niemand mit Tiroler Bergstoff, sondern Bergschaf, sondern Walkstoff hergestellt hat. Ja? Das heißt, du als Designerin bist am Anfang da gesessen und hast gesagt, was soll ich euch für ein Kleidungsstück entwerfen? Ich weiß ja noch nicht mal, wie der Stoff sein wird. Und normalerweise, so habe ich das verstanden, ist es so, dass du einen Stoff vorgesetzt kriegst oder dir aussuchst und dann sagst, okay, was kann ich jetzt aus dem machen? Ja, was wird das für ein Kleidungsstück? Und hier war ja quasi die Produktion des Stoffes und der Designprozess parallel irgendwie.
Genau,
So.
ja. Und also selbst die Farbe, ne? Auch die Farbe war ja nicht klar. Also ich meine, ich habe natürlich vorher schon mal Kollektionen designt und dann wurde auch ein Stoff geändert von einem Kleidungsstück. Aber eben, dann konnte man den einfach ändern, zum Beispiel, ne? Dann konnte man einfach irgendwo in eine Bibliothek gehen und sagen, okay, ich nehme jetzt doch was Leichteres oder was Schwereres. Aber das war ja dann final, was da rausgekommen ist. Das war so, damit müssen wir jetzt arbeiten. So. Und dann mussten wir halt auch ganz viel Nähproben erstmal machen mit der Näherei in Graz gemeinsam. Die mussten austesten, wie so auch ihre Maschinen damit umgehen können. Dann war mir auch total wichtig, dass das Ganze mit einem Baumwollfaden genäht wird und eben nicht mit einem Polyesterfaden, weil ich brauche kein polyesterfreies Kleidungsstück machen, wenn ich nicht auch einen polyesterfreien Nähfaden benutze zum Vernähen. So. Und da scheitern auch viele Nähereien schon gleich von Anfang an, weil Nähmaschinen heutzutage gar nicht mehr so eingestellt sind, dass die von der Fadenspannung her mit Baumwollfäden klarkommen. Ne? Also da reißt der gleich. Also die müssen dann speziell eingestellt werden, die Nähmaschinen, dass die Spannung nicht so hoch ist zum Beispiel. Ne? Genau, und dann haben wir natürlich auch ganz bewusst geschaut, woher kriegen wir die Knöpfe. Wir wollten ja irgendwie auch ein natürliches Material benutzen. Wir wollten eine Firma konsultieren, die halt ja eben nicht irgendwie aus China sourced, sondern halt irgendwie da auch so ressourcenschonend und regional wie möglich arbeiten. Die Labels innen drin, da haben wir dann auch weiter überlegt, was kann man da machen, dass das nicht, auch da kein Polyester benutzt wird. Wir haben das dann bedrucken lassen. In meiner eigenen Kollektion bedrucke ich ja selber sogar mit Siebdruck oder mit Stempel meine Labels, weil ich einfach das in der Größenordnung nicht machen kann. Aber ja, das sind alles noch also beiläufige Fragen gewesen, abgesehen eben von dem, ja, überhaupt mal zu überlegen, was möchte ich für ein Kleidungsstück für möglichst viele verschiedene Konsumenten. Ne? Das ist ja so, wie mein Designprozess da irgendwie auch startet, mit erstmal ganz viel Recherche und mit ganz viel Wissen aneignen über den Stoff, über Möglichkeiten beim Stoff, über den Konsumenten, über Auch unsere unterschiedlichen Bedürfnisse in unserem Kernteam. Also,
Oh ja.
ne, so, das, ne, man möchte das Ganze für Naturliebhaber, aber bitte auch für Leute, die sich gerne in der Stadt aufhalten. Wer sind denn Konsumenten, die sich das leisten können oder die sich das auch leisten wollen? Wie macht man das, ja, nicht zu traditionell, aber irgendwie auch nicht zu abgefahren, weil man will ja auch nicht nur die Mode-Nischen-Community ansprechen, ne? Das war schon auch ein ganz schöner Ritt, dahin zu kommen, ja.
Absolut, ja. Ich meine, wir haben uns relativ früh überlegt, wer ist denn die Zielgruppe? Also einerseits dieses, so, wie heißt das jetzt wieder? Im Business Model Canvas, also wir haben so einen Entwurf gemacht, wer soll die Zielgruppe sein und was sind auch die Schmerzpunkte von denen? Also wer und welche Schmerzpunkte lösen wir? Das ist so ein klassisches Mittel, wenn man eine Firma gründet, eigentlich, dass man sich eben überlegt, welche Value Proposition, also was kann man den Menschen als Wert anbieten dessen, was man da macht als Kleidungsstück und über die reine Funktionalität hinweg, ja, welche Bedürfnisse können die damit erfüllen, zum Beispiel auch eben das Bedürfnis nach Nachhaltigkeit, nach größtmöglicher Transparenz, dass man weiß, wer hat das produziert, wo ist es produziert worden, unter welchen Arbeitsbedingungen haben die Leute gearbeitet und wir haben ja auch versucht, oder während des Projektes das alles ganz detailliert mit dokumentiert, auch auf der Webseite, um quasi das transparenteste Kleidungsstück ever zu produzieren. Und weil du gesagt hast, ja, die Knöpfe zum Beispiel, wir haben dann im Endeffekt, also du hast eine Firma in Deutschland gefunden, die uns mit Wasserbüffelhornknöpfen versorgt hat. Ich habe dann später bei einer Veranstaltung eine Frau getroffen, die gesagt hat, ach, sie hätte uns Knöpfe aus regionalem Zwetschgenholz drechseln können quasi. Und ich war so, oh mein Gott, okay, für die nächste Kollektion vielleicht. Und was ich einfach nicht verstanden hatte, wie soll ich sagen, also ich als Hobbynäherin weiß ja im Grunde, ja, es gibt ein Schnittmuster und das Schnittmuster wird gradiert, das heißt auf von einer Größe auf mehrere andere Größen dann kleiner oder größer gezeichnet, da muss man verschiedene Maße beachten und so weiter. Aber in den Produktionsprozessen, vor allem als es dann gegen Herbst ging und als es eigentlich geheißen hat, so, oh, wir müssten jetzt schon langsam, die Jacken sollten genäht werden, damit wir sie vor Weihnachten noch verkaufen können. Weil ich dann so, naja, dann geht man halt jetzt in Produktion und du so, nein, nein, da muss man nochmal anprobieren und nochmal die Anpassungen übertragen und dann wird ein weiteres Probestück genäht in der. Also da hast du auch sehr eng mit JMB Fashion eben
Ja,
zusammengearbeitet und zum
genau.
Glück warst du jemand, der das schon mal gemacht hat und auch wusste, wie man das denen sagen muss, wie die Nähe und ob die Naht jetzt da oder da und ob das in Zentimeter höher oder niedriger. Also das sind alles so Detailanpassungen und wo man einfach rechnen muss, dass das so im Hin und Her einfach Woche um Woche um Woche vergeht, bis es dann so weit ist, dass man sagen kann nach zwei, drei Iterationen, okay, und mit dem, das haben wir jetzt so weit getestet, angepasst, damit kann man jetzt wirklich in eine Produktion gehen.
Ja,
Ja,
genau.
weil wenn man nicht auf Maß arbeitet, dann ist es ja auch ein Risiko, macht man etwas, das dann irgendwie keinem Menschen passt, wäre blöd, ja, da steckt so viel Arbeit drinnen. Und dann kauft es keiner, weil es einfach die Passform nicht richtig
Ja,
ist.
genau. Man muss dazu ja auch bedenken, dass eine Näherei, die produziert ja nicht einfach nur, keine Ahnung, 20 bis oder 2000 Stück von Kleidungsstücken, sondern diese Entwicklung, die ist ja für eine Näherei genauso aufwendig auch, ne? Die müssen jedes Mal neuen Prototypen und zwar nur ein einzelnes Kleidungsstück nähen und sich mit dem Schnitt auseinandersetzen und mit dem Vernähen. Was habe ich für Möglichkeiten? Wie kann ich das wirklich umsetzen? Und deshalb ist es auch jedes Mal so, sind das so versteckte Kosten in so einem Kleidungsstück, die viele nicht wissen, dass es eben nicht so von Zeichnung zur Produktion gleich geht, sondern das Kleidungsstück zu nähen für eine Näherei ist halt in Anführungsstrichen 2 bis 3 Mal so aufwendig wie gleich zu produzieren, natürlich. So. Genau, und deswegen gibt es da halt verschiedene Sample-Runden auch und am Ende braucht man halt auch einfach ein Kleidungsstück, wo jetzt beide Seiten sagen, okay, wir nageln uns darauf jetzt fest und das wird genau so und nicht anders gemacht. Und wenn etwas noch geändert wird, dann muss das ganz, ganz, ganz genau haarklein dokumentiert werden. Und das ist fast wie so ein Vertragsstück am Ende, wo sich dann beide drauf festlegen, okay, wir bleiben dabei und wir ändern da nichts mehr dran. Und das ist halt eben total wichtig. Und das gerade bei diesen Modeklischees, so, oh Gott, und am Ende vor der Modenschau wurde nochmal alles geändert oder so, sowas geht dann einfach nicht mehr in der Produktion. Ja, das ist dann so. Ja.
Ja, genau. Und ich kann mich an ein paar Diskussionen und Änderungen erinnern, die wir in diesem Jahr einfach dann verhandelt und diskutiert haben. Das eine war, wir haben ja gearbeitet mit 100% Tiroler Bergschafwolle und die ist jetzt also nicht die allerfeinste aller Wollen und das muss sie auch gar nicht. Ja, ich sage immer, kein Mensch muss Unterwäsche aus Tiroler Bergschaf tragen. Die eignet sich nicht für den Base Layer unbedingt. Ah, das ist auch was, was ich jetzt auf dieser Sportmesse da gelernt habe. Das ist diese Begrifflichkeit. Ja, du hast einen Base Layer. Das ist quasi das, was auf der Haut ist. Dann gibt es den Mid Layer, also quasi so eine Jacke oder so, die das Zwischen. Also wer auch immer Sport macht, kennt wahrscheinlich diese Begrifflichkeit.
Und den
Ich habe
Outer Layer, genau.
ja und dann ein Outer Layer oder die Shell.
Ja.
Also die. Ja, ich habe diese Begrifflichkeiten, nachdem ich nicht so viel Sportjobbe, noch nicht gekannt. Also ich werde das dann auch nochmal aufschreiben.
Ich habe mir
Jedenfalls.
auch versucht, diese Begriffe irgendwie abzugewöhnen, weil die
Aha.
Leute meistens mich mit großen Augen angucken, wenn ich sowas sage.
Also ich
Ich mache jetzt
erkläre.
auch Base Layer, was?
Ja, genau. Also ich sage es halt jetzt immer so, niemand braucht Merino, Blödsinn, Merino-Feinste oder auch andere sehr feine Wollen eignen sich wunderbar für Unterwäsche. Tiroler Bergschaft nicht so, aber Tiroler Bergschaft dafür durch die Struktur, die diese Faser hat und einfach die Tiroler Bergschafe müssen es warm haben auf über 2000 Meter am Berg. Da kann es auch im Sommer mal schneien. Und diese Eigenschaft dieser Wolle für uns zu verwenden und zu nutzen, nämlich indem man das es eben Outer Layer, also als oberste, äußerste Schicht verwendet, wasserabweisend, feuchtigkeitsregulierend, wunderbar wärmend, also was heißt jetzt Insulation, also wärmedämmend, genau, ich bin
Wärmedämmung,
so,
genau.
immer mit diesen englischen Begriffen hier, also wärmedämmend als äußerste Schicht ist das großartig und auch, dass wir dann im Endeffekt, ich finde es so geil, Entschuldigung, ich finde es so wunderbar, dass wir jetzt wirklich eine Naturfaser verarbeitet haben zu einem dicken, gewalkten, praktisch windfest, winddichten Stoff. Ich sage immer, es ist ein plastikfreier Windbreaker. Ja? Das, was sich viele Leute so in der Übergangszeit anziehen jetzt. Ich sehe jetzt gerade, ich muss dazu sagen, wir nehmen das auf, das ist Anfang November 2025. Ich sehe jetzt gerade hier in Graz auf den Straßen die ganze Zeit Leute mit so ärmellosen Westen. Ja? Das ist eine wunderbar wärmende Überschicht. Und genau, eigentlich wollte ich sprechen darüber, was wir diskutiert haben. Wir haben dann gesagt, okay, das ist 100% Bergschaf. Das heißt, das ist nicht die flauschigste aller Wollen und muss es auch nicht sein. Aber was machen wir jetzt am Hals? Soll man den Hals füttern innen mit einem Leinenstoff zum Beispiel? Ja, dann kam die Idee, ja, ein weiches Merino wäre gut. Und dann sagen wir, okay, wir machen jetzt schon ein Produkt, das 100% Österreich ist und dann kaufen wir uns Merino Wolle ein von wo?
Ja, geht gar nicht.
Das passt nicht zur Philosophie. Okay, na gut, dann Leinen. Leinen wäre doch großartig. Leinenstoffe gibt es doch in Österreich Produzenten. Und dann war aber so der Hinweis sogar, ich glaube auf Instagram haben wir den gekriegt, na ja, aber die Pflegeeigenschaften von Leinen und von Wolle sind ja ganz andere.
Völlig unterschiedlich, genau. Ja.
Und wenn ich jetzt einen hellen Leinenkragen reinmache in diese Jacke, dann wird der schmutzig und dann muss ich den waschen. Aber die Jacke soll ich eigentlich nicht in die Wäsche, also oder brauche ich eigentlich gar nicht waschen, da reicht Lüften. Wie macht man das? Und ich kann mich erinnern, das waren harte Diskussionen, wo wir gesagt haben, nein, wir bleiben puristisch, wir lassen diesen Leinenkragen jetzt weg.
Ja, genau.
Dann muss halt
Einfach
jemand
nur Schafwolle,
einfach nur
Bergschafwolle.
Schafwolle. Wäre halt am Hals. Ich habe sie auch schon angehabt, ohne was drunter. Klar spüre ich die, ja. Kratzt mich aber nicht. Oder wenn halt jemand wirklich empfindlich ist am Hals, dann kann man da ein Tuch drunter tragen oder so. Und wenn jemand wirklich Neurodermitis hat oder irgendeine solche Kondition auf der Haut, dann kann ich halt diese Weste nicht anziehen. Das ist dann einfach so. Ja? Und wir haben gesagt, okay, wir bleiben puristisch. Das war die eine Diskussion. Und die andere Diskussion war mit dieser Knopfleiste, die dir schon schlaflose Nächte bereitet hat. Einfach weil das Material so dick ist und Ich sagte, ah, es wäre schon cool, wenn das so ein bisschen ein cleaner Look ist. Also wenn die Knöpfe nicht nach außen kommen, sondern eine verdeckte Knopfleiste. Und die Lösung, die du dann gefunden hast, die ich großartig finde, ist, dass es halt jetzt eine verdeckte Knopfleiste gibt, in dem die Knöpfe nach innen zu knöpfen sind. Viele Leute sind irritiert, sagen, oh, wie muss ich da jetzt was wie? Das knöpft man zweimal und dann weiß man, wie es geht. Ja, und das waren auch so, das war auch eine Entscheidung, die wir dann im Endeffekt im Team getroffen haben, um zu
Ja,
sagen,
voll.
so und uns auch dann festgelegt haben, das ist es jetzt, so muss
Ja,
es jetzt
vor
sein.
allem das Thema war ja auch, dass wir, wie gesagt, am Anfang gar nicht wussten, wie sehen denn die Knöpfe aus, die wir da auch jetzt bekommen.
Oh
So.
ja.
Und dann war meine Befürchtung halt, wenn man die nach außen hin sieht, das ist halt gleich immer so ein trachtiger Look. Und
Ja,
das wollten wir
Hirschhornknöpfe.
einfach auch vermeiden. Ja.
Ja. Wir wollten keine Hirschhornknöpfe. Ja.
Nee, genau. Ja. Ja,
Ja.
total. Genau, nee, aber insgesamt muss ich sagen, das hat schon sehr, sehr gut funktioniert. Auch mit eben einem Team, das eben da nicht so viel Erfahrung drin hat, aber es ist ja, war für mich auch eine tolle Erfahrung.
Und für mich war es total großartig, mal zu lernen oder zu sehen und zu begreifen im Prozess, was da wirklich einfach drinnen steckt dran, also dabei so ein Kleidungsstück zu entwerfen, nämlich eins, das jetzt eben nicht maßgefertigt wird, sondern wo man versucht, in einem Unisex-Schnitt möglichst viele Körperformen und Körpergrößen abzudecken und das möglichst so zu gestalten, dass es möglichst vielen, auf möglichst viele Körper passt auch. Ne?
Genau, ja, voll.
Das ist einfach
Ja,
so
und für
komplex.
mich war es, glaube ich, speziell auch nochmal so schön, weil ich war davor schon ein Jahr an meiner eigenen Kollektion dran und habe die von null auf selber entwickelt und die ganzen Produktionswege, das Ganze, alles, was man so in Labels reinschreibt, das habe ich alles hinterfragt und für mich neu entwickelt und zwar auf eine Art und Weise, wie ich persönlich mit verantwortungsvoller Produktion und verantwortungsvollem Design halt zufrieden bin. Und da plötzlich in einem Team zu arbeiten, war für mich halt auch total schön, auch wirklich mal nicht nur alleine an Produkten zu sitzen, sondern halt auch gemeinsam und das hat auch total viel ausgemacht, finde ich. Das ganze Projekt ist ja gleich in einem sehr großen Team gestartet, mit ganz vielen Leuten aus verschiedenen Richtungen. Und ich finde, das befruchtet sich gegenseitig halt auch total, wenn man merkt, da gibt es Spezialisten in der Richtung und in der Richtung und die arbeiten zusammen. Und ja, natürlich, man muss sich irgendwie gegenseitig begreiflich machen, was der andere macht. Und ne, man muss wertschätzend miteinander umgehen und so. Aber ich finde, das hat halt bei uns total super funktioniert und war für mich auch sehr, sehr wichtig, so in meinem Prozess.
Und für mich war es total, oder für die Gruppe oder für das Projekt jetzt mit dieser Weste war es auch total cool, dass du das eben gerade alles für deine eigene Kollektion auch schon mal gemacht hattest
Ja.
und es einen Entwurf gab, zum Beispiel für das sogenannte Hangtag. Das ist dieser Papierstreifen, der in einem neuen Kleidungsstück drinnen hängt und auf dem draufsteht, normalerweise steht da drauf, welches Material ist das und produziert in Bangladesch?
Genau, so zwei Informationen auf 20.000 verschiedenen Sprachen. Aber das
Genau.
war's.
Und das war's. Und ich habe dieses Hangtag, also unser eigenes, was dann da reinkommt, diese Beschreibung, ich habe das total schön gefunden, das auch gemeinsam zu entwickeln und darüber zu diskutieren, wie weit wollen wir reingehen? Was sagen wir alles da? Und auch das Produkt im Grunde zu erklären, weil diese Jacke ja als Produkt auch erklärt werden muss bis zum gewissen Grad. Warum kostet diese Weste jetzt 360 Euro? Was ich jetzt auch weiß inzwischen, was eigentlich noch viel zu wenig ist, weil die Modeindustrie normalerweise die reinen Produktionskosten mal 3, mal 5 nimmt, ne? Damit man auch eine Marge hat, damit man auch für den Handel, damit man das in den Handel geben kann. Und da haben wir auch dazu gelernt, dass es eigentlich zu niedrig kalkuliert wurde. Wie auch immer. Was kommt auf so ein Hangtag drauf? Was will man alles erzählen oder alles mitgeben, damit eben die Leute auch, die sich das kaufen, das Vertrauen haben können und auch die Informationen kriegen und einfach ein gutes Gewissen, dieses Ding. Das war's dann eigentlich. Auch die Geschichte zu erzählen des Kleidungsstückes. Was ist das? Was steckt da dahinter?
Mhm,
Warum
genau.
ist das ein
Ja.
tolles?
Ja, genau. Und diese, also das sind eben diese drei Parameter, die viel zu untransparent behandelt werden in der Modeindustrie, meiner Meinung nach. Und das, also gerade was im Hangtag oder auch auf dem Label in der Kleidung für mich ganz wichtig ist, ist eben das, was ist da drin? Also die Materialien selber und zwar nicht nur der Oberstoff, der Hauptstoff, sondern alles bis auf die Nähseide. Aber eben auch die Menschen dahinter. So, wer hat was gemacht, ganz genau. Und das aufgelistet wirklich von der Herkunft dieser Pflanze oder von der Faser, von dem Tier, bis hin wirklich zum, wer hat's genäht. So, ne? Und das habe ich alles in meinen, ja, in verschiedenen, auch in Schaubildern versucht irgendwie deutlich zu machen und das ist auch eine echte Challenge, das so visuell so gut darzustellen. Und das ist eben auch schon wieder Design, ne? Das ist Prozessdesign, zu zeigen für den Konsumenten eben, was dahinter steckt, aber auch das verständlich zu machen, dass die das begreifen können. Genau. Und eben genau auch das mit der Preisaufschlüsselung ist für mich auch so wichtig, irgendwie zu zeigen, ja, okay, es gibt da. Ja, wie so ein Kuchendiagramm, ne, wo man sehen kann, ich habe, hey, die Hälfte der Kosten sind einfach mal Produktion, so, weil ich das so und so und so und so produziere. Und ich finde das irgendwie total schön, wenn man das eben sowas auch mit Design eben irgendwie visualisieren kann und irgendwie zeigen kann, was dahinter steckt. Ein anderer Punkt ist natürlich, das Ganze dann auch noch sag mal, accessible zu machen für den Konsumenten. Und da kommen wir natürlich leider ins PR und Marketing, wo ich da auch schon an meine Grenzen stoße, weil es muss nicht nur visualisiert sein, sondern es muss auch den Menschen erreichen. Und das ist halt oft ein Punkt, der gerade für Designer gar nicht so einfach ist.
Oh ja.
Da man halt eben auch so tief da drin steckt selber, oder? Und dann, ja, das Ganze zu verkaufen.
Ja, und ich meine, bei großen Modelabels gibt es halt dann verschiedene Abteilungen und die einen sind nur fürs Design zuständig und die anderen haben die Marketing-Expertise. Aber als Einzelunternehmerin musst du halt alles in dir selber vereinigen, am Anfang zumindest. Ja, solange das noch nicht gut läuft und du einfach auch oft nicht die Kapazitäten oder die Ressourcen hast, da jetzt externe Experten einzustellen, ja. Und das war halt, das habe ich auch einfach in unserem Team dann ganz recht gut oder ganz schön gefunden, dass wir wirklich so unterschiedliche Kompetenzen eingebracht haben und uns das auch wirklich sehr schön aufteilen konnten.
Ja.
Das ist jetzt eigentlich auch schon die perfekte Überleitung zu deinem eigenen Label, weil du ja mit Intuism eine eigene Bekleidungskollektion oder Kollektionen entwirfst, die vorwiegend aus den Naturfasern, Leinen und Wolle. Ich glaube, du hast jetzt zwei Kollektionen, wenn ich mich nicht täusche. Und
Ja, also ich rechne ja eigentlich nicht so gerne in Kollektionen, weil ich auch nicht jede Jahreszeit eine neue Kollektion entwerfe. Also.
ja, also eigentlich geht es bei dir nicht darum, dass man jedes halbe Jahr sich ein neues Kleidungsstück kaufen muss, sondern eher um so zeitloses Design und
Ja.
zeitlose Dinge, die man wirklich viele Jahre lang tragen kann, weil sie eben auch ho
Genau.
aus hochwertigen Materialien sind und so schön und zeitlos, dass das egal ist. Ach,
Ja.
ich finde ja diese eine Bluse, die du da hast, wo du hast so eine Bluse entworfen oder ein Hemd mit Brusttaschen und einmal hast du das, glaube ich, selbst bestickt, so Sashiko-mäßig mit so japanischer Stickerei und einmal hast du ein handgewebtes Leinen verwendet von dem Weber, den du am Anfang erzählt oder
Ja.
erwähnt hast, ne?
Genau, ja, von Martin Stern, genau.
Ja, ach,
Ja.
das ist einfach, ich finde die einfach so schön, diese Teile, weil es für mich ist das echt der Inbegriff von Slow Fashion, über die so viele Leute reden, ja. Weil man einfach, ich finde an deinen Teilen merkt man einfach total dieses Handgemachte oder einfach die Qualität dahinter steckt, weil also es werden jetzt die Blusen auch nicht von dir zu 100% genäht, also insofern, aber handgemacht eigentlich, und das vergessen ganz viele, ist ja auch jedes Teil, das wir uns in der Fast Fashion kaufen, handgemacht, weil es gibt noch keine Computer, die man mit dem Nähen beauftragen könnte. Das heißt, jedes dieser Teile, auch in der Fast Fashion, die man kauft, ist handgemacht von jemand, da ist jemand an der Nähmaschine gesessen.
Ja, obwohl das in der Industrialisierung leider ja so ist, dass leider immer eine Person nur für einen bestimmten Nähschritt an einer einzigen Maschine steht, Und auch zu hinterfragen ist, ob es nicht besser ist und befriedigender auch für den Näher, ein ganzes Kleidungsstück zu erstellen und verschiedene Prozesse am Tag machen zu dürfen und nicht immer nur einen 8 Stunden oder sogar 13 Stunden am Tag, ne? Das ist nochmal eine
Ja.
andere Sache, ja. Aber genau
Denselben
eben
Saum
dieses.
immer umzunähen, 13 Stunden am Tag denselben
Genau,
Saum nähen, immer
genau.
und immer wieder.
Ja. Aber genau dieses Hemd ist ein ganz guter Inbegriff von diesen ganzen Designprinzipien, die ich mir da selber auferlegt habe, weil bei einem Hemd, also jetzt nur als Beispiel, zum Beispiel ist das bei Manschetten und Kragen, zum Beispiel wird immer eine Flisseline oder also ja, Interlining benutzt, um das zu versteifen, den Stoff. Und genau, da habe ich mich halt bei so historischen oder früher, ja, nicht historisch, das hört sich immer so nach Mittelalter an oder so, aber alte Techniken, einen Stoff steifer zu machen, erkundigt und habe da einfach mehrere Lagen aufeinander gesteppt und somit auch das vermeidet, da irgendwo Kleber einbügeln zu müssen, zum Beispiel. Deswegen sind da auch so Stepplinien drauf und in der Innenseite vom Kragen ist eine Zickzack-Stepplinie und genau, meine Knöpfe von der Kollektion habe ich tatsächlich alle Vintage von Willhaben oder von irgendwelchen Auflösungen von alten Fabriken eingekauft und genau, ich source das je nachdem, wie ich das brauche. Aber wenn man genauer guckt im Internet, dann findet man solche Möglichkeiten, da auch an bestehende Ressourcen eben ranzukommen. Genauso wie bei den Labels innen drin in meiner Kleidung, da benutze ich halt eben auch nur alte Bettlaken tatsächlich, weil ich auch da einfach versuche, komplett ja, keine Ressourcen mehr produzieren zu lassen. Genau. Ja.
Genau, da arbeitest du, einerseits steckt bei dir tatsächlich auch deine Handarbeit teils noch drinnen oder teils drinnen. Und andererseits arbeitest du halt wirklich mit Gewerken, also zum Beispiel am Weber oder auch einer Näherei zusammen, die halt auch in Österreich sitzen und schaust da, dass die Wege möglichst kurz gehalten sind von die
Genau.
dein Kleidungsstück zurücklegt oder die Teile aus deiner, was sagt man, der Kollektion? Es kann ja auch einfach eine große Kollektion sein. Es muss ja nicht
Ja,
monatlich
genau. Ja, ich sage
oder
auch immer Kollektion zu allem.
wöchentlich
So,
wechselnd.
genau.
Ja, es ist auch eine
Ja.
Kollektion, richtig, ja.
Es ist im Prinzip wie eine Toolbox von alles, was ich jetzt weiter auch entwickle, da denke ich halt über quasi Form follows Function nach. Ne? Also ich möchte auch gerne plastikfreie Sportkleidung jetzt mal angehen und
Oh
wirklich
ja.
mal, genau, ich teste halt meine Kleidung selber auch beim Wandern. Und schau, also ich war vor 2 Wochen gerade erst mit meinem Langarm-Wolloberteil wandern und habe gemerkt, wow, ich schwitze ziemlich heftig, wenn ich zur Spitze hinkomme. Das ist dann auf 2000 Meter Höhe dann schon, ja, wird dann natürlich nass. Aber ich habe gemerkt, wenn ich das unter meinem Pullover ausziehe und meinen trockenen Pullover darüber wieder anziehe und mir das nur eine Viertelstunde in die Sonne hänge, ist das Teil wieder trocken. Und es stinkt nicht. Es ist halt einfach Natur pur.
Das ist
Es
der
ist
große
super.
Vorteil von, ja, ich habe mir letztes Jahr eine wirklich teure Merino-Seide-Unterwäsche, Skiunterwäsche geleistet. Die habe ich dann den ganzen Winter angehabt und ich möchte nie wieder was anderes auf der Haut tragen als Wolle, reine Wolle. Das ist einfach so großartig im
Ja.
Gegensatz, ja. Weil bei Sportkleidung heißt es ja oft schnell trocknend, ja, wenn das reines Polyester ist. Nur schnell trocknend heißt halt auch schnell nass. Und genau, auf den Performance Days. Ich habe jetzt leider nicht, hat jemand erwähnt, dass es eine Studie gab über den Tragekomfort von verschiedenen eben Materialmischungen. Ich weiß nicht, ob ich den Link irgendwo herkriegen kann. Er hat auf jeden Fall gesagt,
Oh, das wäre sehr interessant.
während dem Gehen oder während dem Sport machen ist es ungefähr gleich. Nur wenn man dann also so Intervalltraining macht oder so, oder dann eine Pause macht oder stehen bleibt, ja, dann ist der Unterschied extrem krass zwischen eben einem Polyester-Shirt, das dann einfach auch nass ist, nass und keine sonstige Wärmeregulation hat, und einem Wollshirt, das zwar vielleicht feucht sein kann oder die Feuchtigkeit aufnimmt, aber trotzdem immer auch noch wärmt.
Ja,
ja.
Voll. Habe ich gerade auch ein Video geschaut von einem Mann, der getestet hat, eine Gore-Tex-Jacke gegen eine Wolljacke. Weil ich gerade das finde ich halt voll spannend mit diesen wasserabweisenden Vorteilen von Wolle. Und der hat in die Kapuze jeweils eine Klopapierrolle reingesteckt und die komplett in den Regen gelegt bei sich im Wald. Und hat das den ganzen Tag da liegen gelassen und am Ende wieder rausgeholt. Und überraschenderweise waren beide Klopapierrollen noch trocken am Ende des Tages.
Okay.
Aber als er dann die Hände in die Kapuzen reingemacht hat, meinte er, ja, es ist halt einfach so, die Gore-Tex-Jacke, da ist meine Hand halt kalt. Und man merkt schon, es ist so ein bisschen Dampf, Klamm, sagt man auch. Aber wenn ich die Hand in diese Wolljacke reinstecke, dann wird meine Hand halt gleich sofort warm. Und ich habe halt diesen Wärmeschutz dazu halt einfach auch noch, ne? Und das ist eben, ja, für mich diese Funktion, die kann man halt nicht irgendwie ersetzen durch Polyester. Das geht einfach nicht. Ja. Ich meine, es hat alles seine Vor- und Nachteile. Natürlich kann ich eine Gore-Tex-Jacke ganz schnell klein zusammenknüllen und in eine Tasche reinstecken, und eine Wolljacke, klar, die ist halt schwerer und größer, aber dann muss man sich halt vielleicht irgendwie über den Schnitt oder die Konstruktion Gedanken machen, wie man das Ganze irgendwie am Körper tragen kann, ohne dass es einen behindert. Ne? Also ich sehe da halt viele Challenges und viele Möglichkeiten für gute Lösungswege auch in der Thematik.
Ach ja, und mein Ding zu dem ist, also wir sind ja Segler, mein Mann und ich. Und ich habe, wenn ich jetzt auf Segelboot gehe, dann habe ich halt auch ein sogenanntes Ölzeug. Das ist halt auch Gore-Tex im Grunde. Und ich habe es noch nicht getraut, mich auszuprobieren, was passieren würde. Weil wenn ich am Segelboot bin und da kommt ein Unwetter daher, und da kommt ein Gewitter daher, geht es darum, dass ich trocken und warm bleibe. Und die Gore-Tex, das Ölzeug, das ermöglicht das. Ja? Wie oft bin ich segeln? Einmal im Jahr 2 Wochen lang oder vielleicht sogar noch zu Ostern eine 3. Woche oder so. Das heißt, das sind diese Extremsituationen, wo ich das Vorurteil habe oder glaube, dass da mir die Wolle nicht so dienlich wäre. Ich habe es allerdings auch noch nicht ausprobiert und das werde ich vielleicht einfach mal tun. Aber im Alltag, und gerade wenn ich hier in Graz unterwegs bin, ja, dann habe ich diese Extremsituationen kaum. Und dann, oder auch, wie soll ich sagen, also weil bei unserer Jacke war zum Beispiel auch so die Frage, na, wie wasserdicht ist das denn dann wirklich, diese Wollweste von Outwool, die wir da haben. Und das hält schon ein bisschen, so leichten Nieselregen, das hält das wunderbar aus, wird halt ein bisschen feucht dabei. Ob ich mich jetzt in den Platzregen stellen würde, damit weiß ich nicht. Gleichzeitig habe ich auch genug andere Kleidungsstücke, die jetzt nicht 100% Wolle sind, sondern halt auch, also ein Daunenmantel, der ist Daune zwischen 2 Lagen Polyester, da brauche ich mich auch nicht in den Regen stellen, ja, der ist auch nicht wasserdicht. Also da habe ich ja genügend andere Kleidungsstücke, und ich glaube, im Alltag kommen diese Extremsituationen, wo ich es wirklich 100% wasserdicht brauche, also in meinem Alltag zumindest hier, weil ich wohne auch halt in der Stadt und bin halt mit dem Rad viel unterwegs, im Alltag tauchen diese Situationen wirklich sehr selten auf. Und zusätzlich habe ich zum Radfahren so einen wunderbaren gelben Radumhang, mit dem ich daherkomme wie ein Volksschulkind, aber der super ist, ja. Also den werfe ich drüber, wenn ich es wirklich wasserdicht brauche. Und ansonsten habe ich lieber Kleidung, die wirklich atmungsaktiv ist und die wirklich, der wirklich nicht nass wird, wenn ich schwitze, sondern dass das halt ausgleichen kann.
Ja, aber ein Zeichen dafür, dass das natürlich auch in Extremsituationen eine super Phase ist einfach, wenn man sich die Berufe anschaut, die halt eben in der Natur ausgeübt werden, sowas wie eben Jäger oder Förster. Und also zumindest hier in den Alpen ist es ganz, ganz beliebt, sich eben einzukleiden, tatsächlich bei den lokalen Wollherstellern. Ne? Und das hat ja auch einen Grund. Es ist ja nicht nur reiner Traditionsgedanke, sondern Die machen das ja auch, weil eben diese Faser, also die haben ja teilweise dicke Lodenhosen an, ja, im Winter.
Ja, wir sprechen jetzt von Lodenkräutner, oder?
Genau, wir sprechen von Lodenkräutner und von
Im,
wirklich
was für ein Tal, sag mir nochmal, in welchem Tal?
Zillertal, ja.
Im Zillertal, genau, Lodenkräutner. Ein Familienbetrieb, der von drei Geschwistern geführt wird, die alle über 60 sind. Sehr urig. Und die ganz, ganz viele solche, die haben auch sogar Maschen.
Ja.
Und als ich die mal besucht habe vor 2 Jahren, da haben sie auch gesagt, die Jäger und Förster schätzen unter anderem auch deswegen, dass die Sachen so, weil das nicht raschelt. Das ist ganz leise, wenn man sich
Ja,
im Wald bewegt.
genau, das ist total leise und ja, und auch angenehm. Und wo du jetzt auch gerade das mit dem Segeln gesagt hast, also ich war auch vor einem guten Monat oder 1,5 Monaten segeln und habe da eben aus meiner Kollektion eben meinen Blankulover mitgenommen. Den nenne ich so, weil das ist gleichzeitig so ein Blanket, also eine Decke und auch irgendwie ein Pullover in einem. Und also den zieht man an und man hatte wirklich das Gefühl, man ist so richtig eingemuckelt in so eine große Decke. Und der ist natürlich auch inspiriert wieder von der Seefahrt, interessanterweise, vom Duffelcoat, der früher wirklich auch nur in einer Größe auf Segel, also oder auf Schiffen hergegeben wurde für jeden, ne? Also
Okay.
wirklich für jeden zum Anziehen. Und das ist auch so ein bisschen der Hintergedanke von diesem Kleidungsstück, dass also den habe ich auch nur in einer Größe, aber der passt halt sowohl Männern als auch Frauen und ist super geschlossen am Kragen, ist super winddicht und natürlich habe ich den jetzt nicht bei Regen angehabt auf dem Segelboot, aber das ist einfach perfekt, den abends anzuziehen, wenn es windig wird und ja, wenn man sich vor Kälte schützen muss. Und den habe ich sowohl im Sommer bei etwas kühleren Nächten an, als auch wirklich in richtig, richtig zapfigen, kalten Winternächten oder auch Tagen so. Ich trage den im Moment einfach ständig. Und das ist halt das Ziel, ne? Das ist einfach ein Kleidungsstück, was du wirklich überall einsetzen kannst und in vielen verschiedenen Situationen und nicht für jede kleine Wetterbedingung irgendwie ein einzelnes anderes Kleidungsstück brauchst. So.
Ja, voll spannend. Ja, gut. Also, das war jetzt ein Ausflug zu Intuism, der Modemarke. Und ich fand es auch so schön, ich muss dazu sagen, ich habe die Steffi am letzten Wochenende besucht, tatsächlich im Patsch, als sie gerade einen Workshop gab für Lehrer und Lehrerinnen von der Pädagogischen Hochschule, wo es um die Verarbeitung von Flachs geht, weil du hast ja am Anfang oder vorher auch schon erzählt, ihr habt dann selber Flachs angebaut und ihr macht es dann, also ein Community-Event zum Flachs ernten, was manuell einfach, ja, man geht hin und reißt die Stängel aus und so. Und dann wird das getrocknet und dann macht sie auch Events zum Brecheln und Hecheln und bis hin zum Spinnen und sogar verweben auf kleinen Webstühlen. Das heißt, bei dir kann man einfach auch den ganzen Prozess der Flachsproduktion am eigenen Körper erleben, wenn man zu deinen Workshops und Seminaren kommt. Und du arbeitest da auch mit einer Handspinnerin zusammen, mit der Regina
Handweberin
Knoflacher.
eigentlich, genau.
Handweberin.
Genau, ja. Aber wir geben gemeinsam Spinnkurse, genau, und sie behandelt dann eher Thematik Wolle und ich Thematik Flachs, genau. Ja, das ist total schön, ja.
Genau, also, falls jemand mal Lust hat, nach Tirol zu fahren, schaut euch auf der Webseite von der Steffi um. Wie heißt deine Webseite oder wo kann ich mehr über dich erfahren?
Genau, auf der Webseite www.intuismcrafts.com kannst du vielleicht auch in den Shownotes oder so
Ja,
verlinken,
das stelle
oder?
ich auf jeden
Genau.
Fall. Und auf Instagram bist du auch.
Genau, auf Instagram bin ich auch. Eben, das ist gesplittet, weil ja, weil es einfach zwei schon immer noch sehr unterschiedliche Welten sind. Die Kollektion ist unter Intuism Crafts und den Flachsanbau und die Workshops sind unter lineup.austria. Genau. Ja, das ist mir total wichtig, dass also ich habe gelernt, es gibt in den Alpen Kräuterwanderungen und Waldbaden und Pilze suchen und warum nicht Workshops anbieten, die auch sich mit Textilien auseinandersetzen. Und Ja, diese Workshops bei mir am Hof sind halt eben nicht nur das Erfahren von diesem Aufbruch von diesen Flachsstängeln, sondern halt auch einfach ein bisschen in diese Welt einzutauchen und zu sehen, wie halt eben Textil wieder zurück an den Bauernhof gebracht wird. Und mir ist eben persönlich auch sehr, sehr wichtig, dass dabei nochmal das Ganze modern erlebt werden kann und ja, nicht nur museal.
Ja, nicht nur im Freilichtmuseum an einem
Ja,
Tag, sondern
genau.
zu begreifen. Ich finde ja auch, ich finde das so schön, dass du eben das Textile mit der Bildung zusammenbringst, weil aus eigener Erfahrung ich einfach weiß, also, wie soll ich sagen, ich habe letztes Jahr mal selber einen Quadratmeter Lein angepflanzt und das dann auch, inzwischen habe ich es gehechelt und gebrechelt und gehechelt und stehe jetzt kurz vor dem ersten Mal Flachs spinnen. Bin schon sehr gespannt. Und diesen Prozess einfach mal mitzuerleben, das macht so deutlich, was eigentlich an Energie und Zeit dahinter steckt, um ein Kleidungsstück zu produzieren, wenn man das eben selber macht, ja. Das steigert einfach die Wertschätzung so dermaßen für mich
Ja,
von Kleidung, dass ich ja also noch mehr Respekt habe vor oder noch mehr, wie soll ich sagen, noch mehr Lust habe, ein Kleidungsstück, das ich besitze, dann auch möglichst lang zu erhalten und möglichst lang bei mir zu behalten, weil ich einfach weiß, was da in Energie, Ressourcen und Aufwand dahinter steckt, so ein Kleidungsstück zu produzieren.
und eben nicht nur das, sondern auch die haptischen und sensorischen Eindrücke, die da auf einen einprasseln. Also ich habe jetzt gerade witzigerweise heute Morgen deine Handwerks-Podcast von letztem Mal, da habe ich reingehört und
Ah,
habe
den
gedacht,
Handarbeitspodcast.
den Handarbeits, genau, Handarbeits-Podcast und habe gleich gedacht, hey, das ist genau das so. Ne? Ich versuche ja auch die Workshops wirklich für alle Altersklassen zu geben, auch für Kinder und hatte da schon mal einen wo ich so einen Fühlkasten gemacht habe, wo die halt irgendwie alle verschiedenen Inhaltsstoffe von der Pflanze Flachs in so einem Kasten fühlen sollten. Und also was das eigentlich alles gibt, ne? Alleine das Geräusch von einem Flachsfeld, dieses Rascheln von diesen Kapseln, die ganzen Farben, die dabei entstehen. Jedes Jahr ist anders. Ne? Diese ganze Haptik von, manche sagen, das erinnert mich an Haare. Das ist für mich ein ganz komisches Gefühl. Und andere sagen, wow, das ist so weich und aber trotzdem irgendwie so starr. Und da wird so viel geweckt in uns beim
Ja.
Umgang mit dieser Pflanze, ne? Oder auch mit Wolle. Ist für mich ein unglaublich großes Bildungspotenzial.
Oh
So, für
ja, oh
jeden.
ja. Oh, gerade, das ist irgendwie ein bisschen magisch, wenn aus den harten Flachsstängeln durch das Brecheln dann eben diese feinen Fasern rauskommen, die dann so
Ja,
golden glänzen, also eben auch
toll.
flachsblond, ja. Oh, und was wir jetzt noch gar nicht gesagt haben, ist der Geruch. Ich mag den Geruch von diesem Leinen so gern. Wenn man das dann, und ich persönlich mag ja auch den Geruch von Wolle sehr gern, die zwar gewaschen ist,
Ich
aber
auch.
trotzdem noch seinen ganz leichten Schafgeruch ein
Toll.
bisschen drinnen hat, ja. Und gerade wenn ein bisschen Lanolin auch noch über ist, war das, also abgesehen vom haptischen und vom visuellen, finde ich auch den Geruchssinn, der bei mir total positiv angesprochen wird, von diesen Naturmaterialien damit zu
Ja,
arbeiten. Ja.
total. Absolut.
Hey, cool. Vielen lieben Dank, Steffi. Wir nähern uns der Stunde, die wir jetzt miteinander geplaudert haben. Ich fand es mega spannend, total interessant. Ich lade alle meine Hörerinnen ein, sich mal auf der Webseite von der Steffi umzuschauen und falls ihr mal in Tirol seid, auch nach Anmeldung wahrscheinlich gerne Besuch oder halt zu den
Ja, genau,
Workshops.
sehr
Und
gerne.
du hast einfach so viele Angebote. Ich finde das ganz großartig. Ich freue mich auf weitere, keine Ahnung, was da entstehen wird. Wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt und vielleicht hacken
Sowieso,
wir noch das
genau.
eine oder andere miteinander aus.
Ja,
Ja.
hoffentlich, hoffentlich. Vielen Dank. Es hat mir sehr viel Freude bereitet, mal bei dir im Podcast zu sein. Bin ja auch ein
Danke. Oh,
großer
danke. Danke dir.
Fan.
In diesem Interview fand ich den Bogen von Sportbekleidung zu Naturfasern total spannend und auch Einblick in die Vorgänge bei Bekleidungsherstellern im größeren Maßstab zu bekommen. Apropos Outhole-Weste, wir haben sie, wie gesagt, 2024 entwickelt und lassen jetzt bis Jahresende 2025 noch einmal ein paar Jacken produzieren, solange der Stoff reicht. Falls du also Interesse daran hast, einen dieser plastikfreien Windbreaker aus 100% Tiroler Bergschafwolle zu 100% in Österreich gefertigt zu kaufen, dann schau gerne auf die Webseite outhole.com. Es gibt noch ein paar restliche Exemplare. Auch die Anmeldung zum Textilportal Adventskalender im Dezember 2025 verlinke ich dir in den Shownotes. Dieses Jahr drehen sich die Inhalte der 24 Türchen um Schuhe und Leder. Start des Adventskalenders ist natürlich am 1. Dezember. Wenn du dich später anmeldest, bekommst du aber auch einen Link, wo du alle Türchen nachlesen kannst. Wenn du Anregungen oder Fragen zu dieser Podcast-Folge hast, dann hinterlasse deinen Kommentar beim Artikel. Den findest du unter dem Link textilportal.net/podcast041. Wenn du dort bist, dann abonniere gerne auch meinen Newsletter, genannt die Textilpost. Dann wirst du von neuen Podcast-Folgen, von kommenden textilen Veranstaltungen und von neuem Textilportal eingetragenen Betrieben informiert. Wenn du möchtest, kannst du mir auch ein bisschen Geld in den Hut werfen. Den Link zur Spendenseite findest du unter textilportal.net/spenden oder in den Shownotes. Bedanken möchte ich mich diesmal bei Katrin und bei Gabi, die großzügig gespendet haben. Vielen Dank. Ich danke dir fürs Zuhören und ich freue mich auf dich in der nächsten Folge vom Textilportal Podcast.